Ja, wir haben jetzt schon über zwei Konzile gesprochen. Und das erste Konzil, einige Monate später nach dem Tod des Buddha. Und dann der würdige Mahakashapa und auch dann andere wichtige Mönche waren dabei. Und Ehrwürdige Upali und Ehrwürdige Anandu waren das wichtige zwei Personen. Sie haben dann über Lehrreden gesprochen und auch dann Vinaya. Und dann, 100 Jahre später, da gab es wieder irgendeine Uneinigung und die Mönche haben eigentlich Probleme gehabt mit Vinaya. Und Dhamma ist wenig Probleme, mit Vinaya haben sie viel Probleme gehabt, weil in diesem Subkontinent ist sehr groß und besonders mit Essen, Kleidung und Wohnen, Medizin, da haben sie sehr viele Probleme gehabt. Und viele Mönche könnten nicht die Vinaya-Regeln richtig einhalten und dann haben gesagt, diese und jenes können wir nicht folgen. Und deshalb haben sie nicht irgendwie den Sasana zu schädigen, schaden, sondern sie könnten nicht das wirklich das tun. Deshalb haben sie manche Dinge, das ist dann manche Vorschriften geändert. Darüber haben wir gesprochen. Und dann, damalige, das ist Mönchgemeinde, das ist ältere Mönche, wie Yasa, Sabbakami. Und diese Mönche, sie kamen zusammen und dann, auch dann der Hilfe von dem König Bindusara, dann haben sie ein Konzil gemacht. Und dann, hauptsächlich haben sie eigentlich dann über Vinaya gesprochen und die Reinigung und Läuterung der Vinaya und Vorschriften, das haben sie gesprochen. Und dann ältere Mönche, die auch den Buddha gesehen haben, und dann sie haben eigentlich gesagt, der Erhabene hat diese, ist nicht erlaubt, wir können nicht eigentlich Distanz akzeptieren. Die Mönche, die das nicht akzeptieren wollten, das heißt diese ältere Mönche, die gesagt haben, und sie haben gesagt, wir wollen dann unseren eigenen Weg gehen, auf unseren eigenen Weg. Da entstanden eigentlich eine Gruppe namens Mahasanghika. Mahasanghika ist große Mönchgemeinde. Und dann der alte, traditionelle oder alte, ursprüngliche Form, dann war der ganz klein. Kleine Gruppe. Aber, ich möchte hier sagen, sie haben schon, wie näher, ist Probleme gehabt, aber die menschlichen Kontakte haben sie weithin gepflegt und gehabt auch. Die Mahasanghika-Mönche waren auch mit diesen kleinen Gruppen, die Mönche zusammen. Und sie haben nicht die Vinaya-Veranstaltung gemacht, das heißt Vinaya-Sprechen oder Reden oder Rezitieren, das haben sie nicht gemacht gemeinsam. Aber die Kontakte, die menschliche Mönchkontakte haben sie schon gehabt. Interessant ist eigentlich dann, es ist nicht so viel gesprochen über den Vikuni oder. Es ist nur dann nicht die Mönche, das sind gesprochen. Vielleicht waren auch die Vikunis dabei und sie sind auch dann vielleicht dann zweiteilig geworden, Mahasanghika und diese kleine Gruppe. Und dann ist das einige Jahre, das ist dann das ist nicht so lang, aber die kleine Gruppe, sie haben schon richtig dann Dhamma praktiziert, Vinaya gefolgt und alles. Die andere Gruppe haben schon Dhamma praktiziert, aber Vinaya immer wieder mehr und mehr. Es ist das dann Erneuerung gemacht, das ist dann alles das geändert und sie haben das ländliche Gebieten, dann haben sie gesagt, hier können wir das nicht machen, wir wollen nicht das folgen, dann andere Gebieten, das haben sie gesagt und so weiter. Und dann, wie sie haben gesprochen haben, das politische Situation war auch sehr, sehr unklar, die Zeit nach dem Bindusara. Und Magadha war damals jetzt auch ganz Indien der stärkste Gebiet, Patna oder Pataliputra, das war der Hauptstadt, Pataliputra. Und es war dann im 3. Jahrhundert vor Christus. Und ganz genau, das ist dann die Zeitraum 393 bis 365. Das war der Kalasoka. Und diese Zeit, es ist dann, so lange war dann die westliche Welt sehr, sehr ruhig. Aber die Zeit, 3. Jahrhundert vor Christus, die westliche Welt ist wieder machtorientiert. Und Indien, da haben sie dann, früher dann die Inder waren dieses Mächtiges und sie haben der ganze Welt Wirklichkeit regiert. Und in späterer Zeit, 3. Jahrhundert vor Christus, in Griechenland, die haben politisch dann stärker geworden. Politische Stärke, der gewirkt auch dann außerhalb von Griechenland. Und die kamen, das ist dann damals Ägypten, auch nicht Ägypten, der Irak. Und bis dahin da gekommen. Und Irak waren sie längere Zeit, griechische Eroberung dann. Und dann kamen sie auch Afghanistan. Afghanistan war das damals der indische Bereich. Und das ist, wie ich gesagt habe, Istan. Alle waren indische. Pakistan, Baluchistan, Tadschikistan, alle möglichen Länder, das ist so, was wir heute das Stan heißt. Das alles war das eigentlich die indische Länder. Und dann ist später dann Russen, das manche Länder genommen. Aber das ist alles war dann der Stan. Stan heißt Ort. Das heißt auch Ort. Stan. Und dann Griechenland, das entstanden dieser große Eroberer, das ist namens dann Alexander. Und er kam bis dann in Indien. Und in diesem Gebiet hat er auch das übernommen. Und dann Indien, die Könige waren sehr schwach. Und dann ist da dann an der Dynastie, war heißt die Nanda-Dynastie. Und Nanda-Dynastie war so eine schwache Königsklan, ja, Familienklan. Und dann, damals gab es eine sehr, sehr kluge, schlaue Brahmane namens Kautilya, Chanakya. Chanakya war sehr, 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 sehr kluger Mensch. Und er hat mit einem Maurya, das ist auch eine Clan damals, Mauryas. Und Maurya-Clan gab es einen jungen Mann namens Chandragupta. Chandragupta war sehr, sehr kräftige Person. Und dann Kautilya hat das gesehen, Chanakya, gesehen, dass der Wirklichkeit wieder die politische Stärke wieder kriegen kann in Indien. Und er hat dann beraten, wie er das tun soll. Und dann hat er dann gekämpft. Dann ist Mauryas Ersten, dann ist Nanda-Dynastie weg. Und dann hat der Pataliputra, das heißt indische Macht, politische Macht übernommen. Chanakya war das der Berater. Chandragupta Maurya, ist der wichtigste König in Indien, Chandragupta. Und seine Hauptstadt war Pataliputra, heutige Patna. Patna und Pataliputra. Und dann haben die Griechen gemerkt, sie können nicht mehr gegen die Indien kämpfen. Indien war das immer der Geschichte. Einmal geht runter, dann kommt raus. Wenn sie rausgekommen sind, dann ist das wirklich rausgekommen. Das ist der stärkste der Volk geworden. Und sie, weil sie, es ist nicht nur Wirtschaft oder soziale Ebene und stark, und sie waren auch geistig sehr starke Menschen. Und in einem Land, politische Macht kann schon sehr lange existieren, wenn das mentale Ebene auch das stark ist. Und die mentale, geistige Ebene nicht so stark ist, werden sie schon die Macht kriegen, der materiellen Dinge Macht aufbauen, aber sehr schnell geht runter. Und das kann nur einige Jahre bleiben. Und Indien, sie waren früher beides zusammen. Alle Könige waren eigentlich richtige religiöse praktizierende Anhänger. Und Chandragupta war ein Anhänger von Jainas. Jaina-Anhänger. Und er hat nicht nur dann Anhänger, was er so, er hat auch praktiziert. Starke, das ist so dann, der Abhinsa. Das heißt, er wollte nicht dann die Tiere und dann den töten. Und so war das, hat dann dynastische Vorschriften hat er genau gefolgt. Aber er hat dann seinen Bereich das erweitert, immer. Sie sagen, bis dann Irak ist ja weggegangen, damals die anderen Namen gehabt, Irak. Und dann Iran. Und dann alles, das ist dann Balochistan, Tschechistan, und alles wieder erobert er. Das in Indien mitgenommen. Afghanistan, Pakistan. Und er hat den Takshashila, das ist dann er hat da gelehrt. Alexander war der junge Mann und auch der gelehrte und religiöse Mensch. Und sehr schnell hat er das alles erobert und dann, dann ist das dann gekommen, dann am Ende seines Lebens, er ist ein Mönch geworden. Jainistischer Mönch, ein Jaina-Mönch. Und er ist sein letztes Lebensalter, das er in Himalaya verbracht. Und dann ist er unbekannt, wo er gestorben ist, alles. Und nach seinem Entsagung, dass er jetzt weggehen, dann übernahm die Kalashoka. Kalashoka ist sein Sohn. Er hat dann seinen Königreich übernommen. Kalashoka war nicht so stark genug, dann wollte er das einfach nicht kämpfen. Chandragupta hat auch eine Methode gehabt, dann die Botschaften, dann ist das die verschiedenen griechischen Botschaften waren dann eigentlich bei den Chandragupta eingeladen. Und dann wie heute eigentlich dann Weltverbindung mit Botschaften, dann haben sie da angefangen, die Chandragupta. Und griechische Botschaften waren dabei und es gab es eigentlich, wenn ich das richtig ausspreche, Megasthenesis oder Megasthenesis. Das war der große griechische Historiker. Er hat dann viele Berichte geschrieben. Auch dann, auf Englisch sagt Megasthenes, aber das heißt Megasthenesis, oder heißt das ja. Und er hat dann sehr viele Berichte geschrieben. Er schreibt einmal, der Königreich dann Chandragupta so entwickelt. Eine sehr große Systeme gehabt. Das ist dann der Stadtbau sehr schön gemacht. Und eine Seite ist das, lang war das 9 Kilometer, der Stadt. Und dann breit war dann nicht zwei, also 9 Meilen, ja. Das ist ungefähr 15 Kilometer. Und dann hier, andere Seite ist, war das 3-4 Kilometer breit. Das heißt nur, das ist dann Königreich, das ist dann Innenstadt. Innenstadt, das 15 Kilometer ist, das sind sehr große. Das soll man überleben, das Lenken. In Wien ist Innenstadt, ist dann nicht einmal 1 Kilometer. Ja. Und so klein ist das. Aber das ist der Chandragupta, das sind 9 Meilen. Das ist lang. 2 Meilen ist breit. Ja. Und das Megasthenes schreibt das eigentlich, dieser griechische Historiker. Er schreibt alles, so war das eigentlich, ist alles sehr schön gemacht. Und der wichtig ist damals, der Kala Ashoka, auch der Chandragupta, das Schreiben, das Megasthenes schreibt auch da in den Berichten griechischer historische Berichte, schreiben auch im Könighof jeden Tag tausende Mönche haben das Essen bekommen. Das ist immer so, das immer unterstützt Religiösen. Ja. Und das heißt, gleichzeitig geht dann spirituell aufgebaut, auch dann politisch, beides. Und deshalb könnte er eigentlich sehr, sehr schnell wieder das ist dann sein Land wieder befreien. Ja, manche Gebieten hat er nicht gekämpft. Und dann haben sie gesehen, dass es das nicht möglich ist, gegen ihn dann etwas machen. So stark war er. Und dann hat er immer dann diese friedlichen Methoden gefunden. Er hat immer gesagt, dass ich das Gespräch und habe gesagt, ja bitte, jetzt sollte dann dieses Land verlassen. Und diese Methode hat auch dann bis jetzt in Mahatma Gandhi auch verwendet. Mahatma Gandhi hat auch gesagt, wir kämpfen nicht. Irgendwann sollte das weggehen. Und das ist auch diesem Gespräch, Mahatma Gandhi am letzten Tagen kommen dann der britische Beamten mit ihm zu sprechen, wie wir das wirklich dann die Freiheit oder Befreiung das geben können. Und dann Mahatma Gandhi sagt immer, und wir haben keine Gespräche. Ihr sollt jetzt gehen. Das Einzige, was ihr tun sollt. Wir brauchen keine Gespräche. So war auch dann der Chandragupta. Chandragupta hat gesagt, Gespräche brauchen wir nicht. Ihr sollt das Land verlassen. Es ist genug, so lange war ihr hier. Ja. Und das ist auch Chandragupta so gemacht. Und dann ist er nach dem Tod dann Chandragupta, der Bindusara, als Kala Ashoka, Bindusara, seinem Sohn war Bindusara. Und dann, er war nicht so stark. Und der Bindusara, er hat dann, manche Stellen sagen, 99 Kinder gehabt. 99. Es ist dann, manche Leute sagen, es ist das möglich. Weil sie in Provinzen, jeden Provinz haben die eine Frau gehabt und dann haben sie das eigentlich, jeden Frau hat ein Kind oder 2 Kinder gehabt. Und nur ein einziger Kind kann, glaube ich, nicht 99 Kinder kriegen. Und, aber das ist das so wie das System. Sie haben Provinzen und jede Provinz hat einen Palast und Palast lebt auch eine Prinzessin oder Königin, nicht Königin, das aber das ist eine Frau für sie. Und so sagen die Bindusara, und er ist dann sollte dann, manche sagen, 6 Kinder gehabt haben, dass sie manche sagen 99, ist gleich. Und er hat dann diesen, der heutige Gebiet in Sanchi und Bhopal, heute ist das Bhopal, Udeni, und diesen Gebiet hat er seinen ältesten Sohn geschickt. Er heißt eigentlich dann Ashoka. Ashoka, und in Hindu-Texten sagt er Ashoka Vardhan, heißt er. Ashoka Vardhan. Und er ging dorthin. Sie sagen, das ist auch ein Sohn von ein Gebiet, so wie Udeni. Er hat auch eine Frau gehabt. Diese Frau hat 2 Kinder gehabt. Eine ist der Ashoka, andere ist der Mitha. Mitha und Ashoka. Ashoka, ja. Ashoka und Mitha. Und Ashoka, das Kind, das hat noch keine Schwester gehabt, weiß ich nicht den Namen. Ja. Und Ashoka hat dann dort eine Frau gehabt. Ashoka ist das älteste Sohn von der Kala Bindusara. Er hat in Udeni eigentlich Verwaltung gemacht. Da hat er 2 Kinder gehabt. Eine ist dann Mahinda, andere ist der Mitha. Mahinda und Mitha. Ja. Ashoka ist der Sohn von der Bindusara und er verwaltete die Udeni, dieses ein Gebiet in Indien. Ashoka hat eine Frau gehabt in dort und sie hat 2 Kinder namens Mahinda und Mitha. Und dann ist der Bindusara ist gestorben und dann Ashoka ist dann nach Patna gekommen, Pataliputra. Und da musste er eigentlich mit den Brüdern kämpfen. Die Brüder wollten es ihm dann die Königreich geben. Und manche Berichte sagen, er hat 99 Brüder getötet. Manche sagen, das ist nicht wahr. Er hat nur 6 mit Brüdern gesprochen, gekämpft. Und manche sagen, das ist nur der ältere Bruder getötet. Und dann damit könnte er dann, er war der Nächste, könnte er dann das Königreich übernehmen. Das ist wahrscheinlich sein. Er muss nicht alle töten, weil das ist das einzige Problem, ist der Älteste. Älteste übernimmt das die Regierung. Und wenn er ihn tötet, dann kann er ruhig dann König werden. Auf jeden Fall ist er dann König geworden. Und als der Ashoka, er war nicht Anfang irgendein religiöser, er war auch ein Brahmana, brahmanische Religion Anhänger war er. Und dann, er hat dann einen großen Krieg gehabt in Kalinga. Kalinga ist das in heutigen Kalkutta, dieses Gebiet. Und er schreibt, dass 100.000 Menschen getötet. Tausende Menschen haben den Gefangenen genommen. Und dann, als er das gesehen hat oder gehört hat, und dann war er sehr traurig. Und er gedacht, so viele Menschen sterben, der Unsinn, das ist nicht notwendig. Und sehr nachdenklich geworden. Immer wieder dann, naja, mit den Priestern und Gelehrten gesprochen, was er tun soll jetzt. Und hat er keine richtige Antwort bekommen. Eines Tages sieht er auf der Straße ganz, ganz kleinen, so 7-jähriges Mönch. Der war eigentlich dann Sohn von seiner Schwester. Und er geht den Almosengang, das sei seine Schwester war eine buddhistische, später eine buddhistische Nonne. Und der Sohn ist das auch der Mönch geworden. Er geht auf der Straße und dann sieht er der Ashoka, dass der Mensch sehr ruhig geht, gelassen geht. Und dann, er wollte mit ihm reden. Er wollte wissen, wo er dann praktiziert. Und er kam dann in den Palast und dann hat er gesagt, das ist eigentlich seine Neffe, ja. Und dann hat er gesagt, du soll irgendwie den geeigneten Platz nehmen, ja, also sitzen. Und dann sagt eigentlich, diese Samenera war eine erleuchtete, kleine Samenera. Die geistig war sehr hoch entwickelt. Und dann, er hat gesehen, der richtige Platz ist eigentlich der Thron und sitzt er dann. Und im indischen damaligen System ist, wer der Thron sitzt, er ist der König. Ja, ist niemand darf eigentlich das benutzen. Und dann, König hat dann ihm gefragt, warum er das getan hat. Dann sagt er, der geistige Ebene, die Menschen werden nicht hoch mit dem Macht und dem materiellen Reichtum, die Menschen werden hoch, dass sie werden die geistige Ebene. Erklärt der kleine Samanera. Das ist fasziniert der Asoka. Asoka sagt, ja, stimmt das. Ja, und dann sagt er, dieser Ort, diesen Platz, diesen Thron, diesen Platz gehört eigentlich die geistig entwickelte Menschen, nicht irgendjemand. Das heißt eigentlich, die Verwaltung, die Regierung regieren kann nur, wenn jemand geistig befestigt ist, gut ist. Erklärt der Samanera. Und dann fragt er, dass ich dann den kleinen Neffe, was er tun soll. Er sagt, er soll dann mit den Tissa, das war ein Onkel von Dachuka, mit den Tissa sprechen. Ja. Und dann fragt er, das ist, wo der Tista ist. Der erklärt der Samanera. Und dann eigentlich, der ist weggegangen. Und dann hat der Ashoka mit dem der Tista, Mogaliputta, Tista heißt er. Und Tista, Mogaliputta ist, das ist ein Mogali ist das, der Name von der Mutter. Mogaliputta heißt der Sohn von Mogali, Tista. Da ist sein Name. Und dann, er ging dorthin und dann viele Gespräche geführt. Und dann sagte er, dass er sehr viele unheilsame Dinge getan hat. Und dann, Mogaliputta Mahathera sagte an der Ashoka, ist getan, das kannst du nicht zurückholen. Bleib nicht dabei in der Vergangenheit. Versucht in der Gegenwart zu bleiben. Das war seine Erklärung. Und dann ist alles dann lange Gespräche und Ashoka ist eigentlich dann angefangen, Dhamma zu üben. Und Ashoka wird dann mit Dhamma verbunden, Ashoka wird Dhammasoka. Dharmasoka wird das. Das heißt, Ashoka mit Dhamma ist dann Dhammasoka. Und dann der Mönch, Mogaliputta Tissa, der König hat dann, Ashoka hat dann ihm gefragt, was er für den Sasana, für den Buddhismus tun soll. Damals war eigentlich der Mönchsgemeinde war überhaupt nicht richtig. Sie war so schmutzig. Es ist richtiger Mönch zu finden, keine Möglichkeit. Die viele Brahmanen und alle Mönche, alle Dinge, alle andere so religiöse Anhänger, weil die Menschen sehr viel dem Buddhismus geholfen haben, sie sind die Mönche geworden. Das heißt, materiell etwas zu kriegen, die heute gibt es auch in Indien. So Menschen, so eigentlich, materiell etwas zu kriegen, tagsüber in Roba anziehen, am Abend gehen sie nach Hause. Es gibt, aber sie sind keine Buddhisten. Und das sieht man überall in Indien. Man kann sehen. Und dann König, der ehrwürdige Mogaliputta Tissa hat den König gesagt, wenn du das wirklich, den Sasana, der Mönchorden reinigen kann, das ist das Wichtigste, was du tun kannst. Er hat gesagt, gut, das mache ich dann. 7 Jahre lang haben sie keine Patimokkha rezitiert. 7 Jahre lang nicht. Ja, das sind normalerweise jeden Monat 2-mal. Oder mindestens 1-mal. Und wenn das nicht geht, eigentlich dann mindestens 3 Monate in Regen sein. Die Mönche sollen dann die Rezitation machen, mindestens einige Vinaya-Regeln rezitieren. Und dann, König hat dann gesagt, okay, ich werde das übernehmen. Und dann, was er dann, hat eine Gruppe gebildet, das heißt, die untersuchen Richter, ob sie richtiger Mönche oder nicht sind. Und dann, diese Menschen sind dorthin gegangen, durch das Kloster oder so, überall, wo die Mönche waren, einige Fragen gestellt, sie könnten es antun. Und sie haben gesagt, ihr seid keine Mönche, ihr sollt weggehen. Sie sind gesagt, nein, wir gehen nicht. Und dann ist Streitigkeit gekommen, dann ist auch dann, einige Mönche sind gestorben auch. Streit. Mit Soldaten gekämpft und dann gestorben. König hat das gehört. Und dann König hat gesagt, ihr sollt nicht so tun. Ihr sollt nicht dann diese Menschen einfach sagen, sie sollen weggehen. König hat gesagt, so viel Geld gebe ich euch. Und so viele Mittel gebe ich. Wenn ihr dann ein Mönch, das ist keiner richtiger Mönch ist, ihr sollt dann sehr, sehr freundlich, liebvoll mit ihnen reden. Sagen, das ist nicht richtig, was ihr tut. Lebensunterhalt. So viel Geld habt ihr. Da ist die Kleidung. Bitte weiß kleiden, Robe zurückgeben und nach Hause gehen. Das hat er gemacht. Ashoka hat das in seiner Methode geändert. Und er hat gesagt, nein, wir unterstützen diese Menschen und sie sollen nach Hause gehen. Und so viele, viele Mönche sind eigentlich, dann musste dann nach Hause gehen. Aber dann alle haben dann Geld bekommen. Die falschen Mönche, die das gehört haben, alle haben gesagt, ja, ich bin kein richtiger Mönch. Weil sie dann die haben Geld bekommen und dann nach Hause gegangen. Und damit auch eine Reinigung des Sasana entstand, des Ordens. Und dann ist das erste ist das so, und dann, ja, das ist so immer wieder das, seine erste Bemühungen mit der Gewalt, das hat er immer wieder traurig gemacht. Und weil die Mönche, die gestorben ist, dann, er hat auch wieder mit den Mogaliputta Tissa gesprochen. Und dann ist wieder ein Dhamma erklärt. Und dann Ashoka, und so langsam ist der gesamte Kloster ist gereinigt. Und viele sind weggegangen. Richtige Mönche und ist geblieben. Und dann hatte dann der König, die Mönche haben angefangen, wieder dann richtig die Vinaya zu rezitieren. Und wenn der Vinaya-Rezitation wieder angefangen haben, dann haben sie auch dann gemeinsam wieder etwas zu machen, könnten sie nicht. Vinaya ist nicht nur eine Reinigung einer Person, sondern das ist das, wenn er schafft auch das wieder Kollektives etwas zu machen. Das verbindet, weil die Mönche jede zweite Woche treffen sie sich. Und dann ihre Probleme, ihre Schwierigkeiten, ihre Fehler, das reden sie. Und dann, das ist so ein Treffpunkt. Und dann, das ist auch dann Austausch in Probleme, Schwierigkeiten. Deshalb ist dann wieder die Mönche zusammengearbeitet und sie waren auch sehr glücklich. Mönchorden ist zwar unrein, aber Dhamma war auch nicht richtig. Und dann Mogaliputta Tissa, manche Stellen sage ich sein Bruder, manche sagen, der ist Onkel. Auf jeden Fall ist er ein Verwandter von ihm. und von Ahsoka. Und dann, der Mönch hat ihm gesagt, dass wir irgendwie ein Zusammentreffen, ein Konzil machen sollen. Und so entstand 300 Jahre später, genau ist der 2. Konzil ist dann 473 stattgefunden und dann 118 Jahre später. Und dann ist der 3. Konzil jetzt stattgefunden. Und dann ist eigentlich dann so ungefähr fast 300 Jahre nach dem Parinibbana des Buddha. Und auch dann ist der und diese hier, da waren das 9 Monate lang in diesem Konzil uns gesprochen, 9 Monate. Nahmen dann 1000 Mönche daran teil. 1000 Mönche. Und dann viele verschiedene Probleme gesprochen. Und da ist das Mangaliputta Tissa Mahathera hat und wichtige Dhamma-Inhalte zusammengestellt und Kathavattu Prakarana, das ist ein Buch, Abhidhamma-Buch, ist geschrieben. Kathavattu Prakarana. Und damit dann Abhidhamma Pitaka vollständig geworden. Und dann ist dann Kathavattu Prakarana ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass, weil er argumentiert von den anderen Meinungen, das so zu widerlegen. Das könnt ihr einmal lesen, Kathavattu Prakarana. Das ist sehr, 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 sehr gutes Abhidhamma-Buch, ist eigentlich. Kathavattu Prakarana. Und dann, und manche sagen, dass wir haben nicht historisch können wir nicht beweisen, dass in dem 3. Konzil stattgefunden hat. Das Hyun Chan, das ist der chinesische Pilger, er erwähnt auch nicht seine Berichten. Und dann auch dann, dass manche Historiker, sie erwähnen dieses nicht. Und dann auch dann ist der Ashoka-Edikte, ist das nicht geschrieben über den 3. Konzil. Und viele sagen eigentlich, Ashoka hat nicht absichtlich das nicht erwähnt, weil er nur das ist dann, das, er hat das betrachtet, diese Arbeit ist von dem Mangaliputta Tissa, ist nicht von ihm. Und deshalb hat er gesagt, es ist nicht meine Arbeit, das brauche ich nicht erwähnen. Und deshalb hat er das nicht gemacht. Das heißt, das ist eine Arbeit von der Mangaliputta Tissa, Mahathera. Und Ashoka hat gesagt, das sollen sie damit irgendetwas machen, aber ich nicht, ich mache das nicht. Und er hat nur da geholfen. Er hat dann unterstützt, aber nirgendwo seinen Namen, das ist erwähnt. Sagen nein, das ist, er wollte das nicht. Und dann 9 Monate lang, diese einzige Saranath und Kaushambi, das hat, da gibt den Säulenedikte, da getrieben manchmal, manche Stellen sagen, dass er eine Sasana-Reinigung gemacht hat, die Mönchorden. Aber zum den 3. Konzil, er sieht darüber, er treibt er nicht. Aber er schreibt, ich habe dann die Lehrer des Buddha geholfen, das zu reinigen. Ja, und das hat er geschrieben. Und dann, auf jeden Fall, dass sie dann 9 Monate lang haben die Mönche über den Dhamma gesprochen, Kathavattu Prakarana ist entstanden, Abhidhamma, das ist dann letztes Buch, ist das 7. Buch, ist das Kathavattu Prakarana, Abhidhamma hat dann 7 Bücher. Und Kathavattu Prakarana ist der letzte. Letzte zusammengefasst ist eigentlich Mangaliputta Tissa, 3. Jahrhundert vor Christus. Und dann, ganz wichtig ist hier, diesem dritten Konzil. Und der König Ashoka hat angefangen, dass seine Welteroberung ist ja durch Dhamma. Das heißt, er hat viele verschiedene Dhamma-Botschaften überall geschickt. Das ist bis dann hier diese Richtung ist bis Griechenland. Griechenland und auch dann Irak und Iran und so überall, das ist der Indien damals die bekannteste Welt. Dann ist das geschieht. Und auch dann Griechenland. Und dann gibt es eine Stelle, die sagen, die Mönche nach Griechenland das gesendet und dann waren die einige in der Türkei. Es gibt eine, wenn ihr dann die Fragen des König Milindor, das Buch, das ist das heißt, der erste Bild, ja, gibt das ein Bild, das haben sie eigentlich von einer Tür irgendwo in Griechenland, nicht Griechenland, in der Türkei gefunden. Da ist ein Mönch redet mit jemandem, ein buddhistischer Mönch. Und das heißt, damals gab es in der Türkei auch dann buddhistische Mönche gab es. Und der Sigmund Freud hat einmal, dieser Artikel habe ich nicht schade, und der schreibt eigentlich Therapeuten. Therapeuten, das ist das, Thera kommt das von den Mönch, sagt er. Er sagt, das ist das, von diesem Wort kommt dieser Thera. Therapeuten. Und das ist Griechen, das ist, glaube ich, er schreibt, dass das, deshalb kommt dieses Wort, Terra. Und die haben das wirklich der mentalen Ebene geholfen. Und so ist eigentlich dann, Ashoka hat dann verschiedenen Ländern die Mönche geschickt, Dhamma-Duta, Dhamma-Botschaften geschickt. Und dann, König sagt immer, ich habe euch nicht so viel zu geben, aber ich habe eine wertvolle Juwel, ich schenke euch diese. Das bringt der Mönch mit. Ihr sollt das nehmen und folgen. Und das hat er gesagt. Alle Länder geschieht. So erstens Kaschmir und Gandhara. Und diesem Gebiet hat er dann ein Mönch, Majantika, ein Mönch geschickt, namens Majantika. Und das kann ich dann später schreiben und geben. Und das ist dann Kaschmir, Gandhara und heute ist das ist Kaschmir ist bekannt, Gandhara ist Kandahar. Heute ist dann in Afghanistan Kandahar, wo der große Buddha und alles gehabt, Bambian Buddha und alles gehabt hat. Und dann Gandhara ist das ist der schönste Kunst, buddhistische Kunst entstanden in Gandhara. Gandhara-Kunst ist, das ist Gandhara, da ist auch dann griechische diese Kunsteinfluss gehabt. Und da ist auch dann die Buddha-Statue entstanden in das eigentlich, diesem Gebiet. Der Buddha, was wir heute haben, ist eigentlich ein Produkt der Griechen. Sie haben das gemacht. Und sie haben eigentlich dann manche Leute fragen, warum ist der Buddha immer jung und schön und lächelt? Buddha ist entstanden nicht von der Buddha, sondern von der Dhamma. Dhamma ist immer lächeln, Dhamma ist immer jung, Dhamma ist immer freundlich. Und das haben die Künstler, griechische Künstler, hat das gelesen, Dhamma gelesen, und dann, sie haben so eine Buddha, das ist gemacht, das ist aber, das heißt, aus der Dhamma entstandene Buddha ist die Buddha-Statue. Ja. Und das ist der Kunst mit Dhamma. Ja. Und dann Mahisa Mandala. Und das Mahisa Mandala ist das in Vindhya. Es gibt eine Himalaya, eine Bergreihe und das heißt Vindhya. Und da ist dieses Gebiet, das hat er auch eine Mönchgemeinde, eine Mönchgruppe geschickt. Mahadeva heißt er. Der Mönch heißt Mahadeva. Und dann Vanavasa. Vanavasa ist das in Südindien. Und nach Südindien auch einige geschickt. Man soll denken, das ist nicht, ich meine, damals Patna nach Chennai, heute dauert 3-4 Tage mit dem Zug und auch damit Bus da 3-4 Tage, ich glaube, ist das so, ja. Im Flugzeug dauert auch 1 und 2 Stunden, 1 Stunde und so, 2 Stunden. Man soll denken, damals, die Mönche sind zu Fuß gegangen. Und wie lange sind die wirklich gegangen? Ja. Und manche sagen, sie waren die Arahant. Sie könnten das ist der Weg verkürzen, sehr schnell gehen. Ihre magischen Kräfte, sagen sie da. Und das erklären sie auch, dass, weil sie, der Körper wird nur schwer, wenn der Geist schmutzig ist. Körper wird leicht, wenn der Geist wirklich rein ist. Geistige, reine Menschen können dann wirklich das Körper hochheben. Das passiert auch. Das ist das kann man das beweisen. Manche Leute sagen, ja, ich glaube nicht, dass es gibt schon. Bis jetzt gibt es dann verschiedene Yogis, dass sie wirklich den Körper hochheben können, dass sie einfach schweben können. Es gibt Menschen. Und das ist ein Beispiel, ein Beweis ist für mich, ist ein einziges, manchmal sehe ich dann in Wien auch 10, 20 Kilometer Marathon laufen. Bis, glaube ich, 20 Kilometer, mehr glaube ich. Laufen, so mühsam laufen. Und dann, sie erreichen das Ziel. Der Erste, der das Ziel erreicht hat, und er geht so lange, so mühsam, so lange gelaufen. Und dann plötzlich sieht er, dass der Erste ist, er springt hoch. Man kann fragen, wie kann er das machen? Ich kann selber, ich laufe nicht, ich kann nicht dann 20 Zentimeter rauf, ja, ich kann schon, aber es ist sehr schwer. Aber dieser Mann, 20 Kilometer laufen, geht und dann einfach 1 Meter hoch, so, da, ja. Man soll fragen, dass ich auch dann Fußball spiele manchmal. Sehe ich das? So lange nach dem Ball laufen und das alles laufen. Wenn er Tor erreicht, dann ich springe, das ist so hoch. Ja. Das ist eigentlich die Freude. Das heißt, richtige Freude erleichtert den Körper. Ja, ist dann nicht mehr schwer. Ja, Freude kann Körper hochheben. Genauso die Umgekehr. Wenn jemand Misstrauen hat, wenn irgendeinen Grund Misstrauen, und er kann nicht am Bett aufstehen, oder depressiv ist, er kann nicht am Bett, dass ich das so einen kleinen Sitzplatz auch hochheben, aufheben. Das kann der nicht aufstehen. Kann er nicht. Das ist eigentlich das Beweis, dass sie da erleuchtete, dass reine Menschen können den Körper hochheben. Das geht. Und so ist das, sie dann, die Mönche sind sicher auch einfach so, so gegangen, ohne Mittel, ohne irgendeine Fahrzeug und alles. Und dann, ganz kurz, wenn jemand kommt, weiß ich nicht, ist falsch. Und dann, Aparanta-Jesa, das ist Aparanta, ist dann der Allora ist das. Ich glaube, heute ist dann Allora ist dann Richtung Bombay, glaube ich. Ich weiß nicht genau, Allora-Gebiet. Heute ist Allora, heißt diese, ja. Das Gebiet.
Aurangabad heißt es. Ja? Aurangabad in Maharashtra.
Ja, Allora, ja. Und dann Maharashtra. Maharashtra ist das Bombay-Gebiet, ja. Und dann Yonakadesa. Yonakadesa heißt dann Griechenland. Yonakadesa. Und da haben sie auch einen Mönch namens Sona und Utta, Maharakita. Maharakita. Und ganz sicher irgendwie dann andere Namen in griechischen Geschichte so geschrieben, aber das findet man nicht. Aber Maharakita, das sind nach Griechenland gekommen. Und dann nächste ist dann Swarnabhumi. Swarnabhumi heißt dann Swarnabhumi, heute sagen, manche sagen das Thailand, manche sagen die Burma. Sie streiten immer. Und dann die Bangkok, die größte, das ist ein sehr großer Flughafen, heißt auch Swarnabhumi. Swarnabhumi, Flughafen. Und das ist der alte Name, in Swarna heißt Gold. Und Burmesen sagen, ihr habt kein Gold, wir haben aber Gold. Und Swarnabhumi heißt das Burma. Aber beide wechseln, das heißt, dass damals gab es nicht der Burma, damals gab es auch nicht Thailand, das damals war Thailand, Burma zusammen und Swarnabhumi. Ja. Aber jetzt ist das getrennt, deshalb sagen sie, der Buddha war bei uns. Burmesen sagen, nein, Buddha war bei uns. Ja. Und sie wollen nicht sagen, der Buddha war in Swarnabhumi. Ja. Dann ist alles Probleme gelöst, aber das ist nicht. Und dann, nächste ist Himavanta, der Himalaya, Himalaya-Gebiet. Und dann, das Himalaya-Gebiet kann sein, bis dann Tibet und alle, überall das kann. Und dann, nächste ist Tambapani. Tambapani ist der Sri Lanka. Tamba heißt dann Bronze, ja. Panni heißt dann bronzfarbige Erde. In Sri Lanka ist das Erde ist dann so nichts. Wie andere Länder ist das wie Bronze sieht dann, ja. Und deshalb früher der Name war Sri Lanka war der Tamba Panni. Panni heißt das Erde. Tamba heißt das ist so bronzfarbige Erde. Und so haben sie dann diese neuen Dhammadusa in verschiedenen Ländern geschieht. Und so dann entstand dann Buddhismus überall, die haben dann eigentlich dann, das ist, die Dhammadutas haben das immer sehr schöner Empfang gehabt. Die alle haben das sehr gut und sie haben Platz bekommen und dann Dhamma dann erklärt. Und da geblieben aber nur in Sri Lanka und Burma und Thailand. Andere Länder, irgendein Grund, ist nicht gelungen. Und Sri Lanka und Thailand und Burma, die zwei Länder, die buddhistische Lehre übernommen und dann ist da praktiziert. Und auch eine Besonderheit, nach Sri Lanka haben die sie Mahinda ist geschickt. Mahinda ist sein eigener Sohn, ist Mönch geworden. Und er ist mit dem sechs Mönche und ein Begleiter, ist kamen nach Sri Lanka. Und das war eigentlich, das ist vor 2300 Jahren, und dann ist genau diesen Vollmondtag morgen Vollmondtag, das ist Juli, kamen der würdige Mahinda nach Sri Lanka. Und es gibt schon diesen in Indien auch diesen manche Edikten Ashoka erwähnt ist andere nicht nur dann dass er nach Sri Lanka dieser Mönche Namen gibt es auch die sagen auch dass so sagen Sapurisa Majisat Sapurisa Kasapa Gotaya Hemavata Acharya dann das ist dann sagt dann Mahinda Therabhava, Bhadrasala Therabhava, Therahava. Das heißt, Mahinda Therahava heißt das Mahinda Thero. Ja? Mahinda Thero. Und dann Bhadrasala ist dann der begleitende Mönche. Das ist am Edikt geschrieben, dass er das dorthin geschickt hat. Und das heißt, damals war der König Ashoka, Sri Lanka war sehr, sehr wichtig. Heute auch. Für Indien ist sehr wichtige Insel ist eigentlich Sri Lanka. Jetzt ist das nicht nur für Inder, das ist für Chinesen auch sehr wichtig. Weil sie dann ist das, wenn der Weg nach Afrika, das ist ein Standpunkt der Sri Lanka, das ist sehr wichtig für sie. Und deshalb ist damals, haben die Inder sehr gerne, Sri Lanka war nie eine indische Kolonie, nie. Und Sri Lanka war dann portugiesische, holländische und britische Kolonie, aber nie das indische. Weil die Indien, die wollten das nicht. Sie wollten nicht das Indien, sie haben auch nicht Nepal, auch nicht dann Bhutan, auch nicht dann andere Länder. Sie wollen nicht dann erobern. Inder haben ganz andere politische System. Und sie wollen eigentlich mit anderen Methoden, dass sie dann Kontakt haben. Ashoka hat gedacht, Sri Lanka ist die beste Methode, ist dann Dhamma-Verbindung. Und dann, wenn der Ashoka, und dann hat er auch gesagt, ihr sollt dann eure Entwicklung mit der Lehre des Buddha erreichen. Und mit diesen Gedanken hat er das eigentlich den Buddhismus nach Sri Lanka geschickt. Und auch das ist dann bis eigentlich dann 1505 haben die Regierungen in Sri Lanka nach der Lehre des Buddha alles gemacht. Aber 1505, das ist der Portugiesen haben die übernommen in Sri Lanka. Und dann ist das ist dann alles ist anders geworden. Und dann bis 1948 dürfen keine buddhistischen Ideen mit der politischen verbinden. Das heißt 500 Jahre. 500 Jahre haben sie eigentlich den Buddhismus unter Druck weggenommen. Aber sie haben das nicht geschafft. 1948 die Engländer Sri Lanka verlassen. Damals waren eigentlich 48% der Christen. Buddhisten waren etwas weniger. Und 58, 50, das heißt genau dann 1956, das heißt nicht mehr 10 Jahre, Christen sind 6% geworden. Alle haben wieder zurückgekehrt. Weil sie, das ist das, Engländer haben eine Methode verwendet, einfach, wenn sie Beruf oder so Job kriegen oder irgendetwas Besonderheit kriegen, da müssen die Christen werden. Und sogar in die Schule gehen. Und dürfen nur den Christlichen. Und das dagegen hat das Olcott, Henry Stephen Olcott, Amerikaner. Das ist dann auch der Frau, sie war in Deutschland, glaube ich, auch in Russland, russischer. Anna oder so heißt sie dann. Und beide sind nach Sri Lanka gegangen. Und dann gab es in Sri Lanka nur St. Antonis und St. Bennet. Solche Schule, Maria Therese Schule und so alles Schule Namen gehabt. Und dann ist das Olcott kam nach Sri Lanka, der Amerikaner, und das ist die theosophische Bewegung, glaube ich. Und dann hier auch Österreich, dieser Steiner und Rudolf Steiner. Und die waren alle zusammen eigentlich. Und dann er ging nach Sri Lanka, er hat ersten Ananda College, Nalanda College, Mahamaya College, Yasodhara College und alles, das die buddhistischen Namen in Schule gebunden. Und damit angefangen eigentlich dann wieder dann die Kinder können dann Buddhismus lernen. Dann er hat das damals, er war auch ein bisschen revolutionär, der Olcott. Olcott hat gesagt, die Schule dann ist dann, buddhistische Schule dürfen nur Buddhisten studieren. Das hat andere Richtung gemacht. Und dann ist dann war der wirklich sehr, sehr gute. Er hat wirklich sehr viele gute Dinge gemacht, diese Schule. Und dann ist die Leute sind eigentlich gesehen. Sie haben gesehen, dass das ist richtig ist, dann haben sie dann Religionen gewechselt. Und dann Ich kann mich erinnern, als ich klein war, viele Menschen sind zu unserem Kloster gekommen, haben gesagt, wir wollen dann Zuflucht nehmen und dann Buddhisten werden. Und diese Bewegung gab es Wirklichkeit bis 60er Jahre. Und viele sind wieder zurück dann zum Buddhismus gekommen. Es ist dann, heute glaube ich, 6-7% die Christen in Sri Lanka. Und weil sie dann wirklich dann gesehen haben, ihre alte Tradition ist dieses, ja. Und so ist dann der ehrwürdige Mahindo kam nach Sri Lanka. Er hat den Buddhismus vorgestellt, vor 2300 Jahren. Das ist eigentlich was der dritten Konzil, dieses, was die Buddhisten oder für die Welt, wirklich buddhistische Welt, welche Dinge das passiert ist, das gute Sachen, ja. Und erstens dann Dhamma reinigt, zweitens ist das Kloster gereinigt, und dann dritte ist eigentlich dann richtige Dhamma erklärt, vierte ist dann Dhamma Duta. Und so ist das in den dritten Konzil. So war das in dieser, und da ist auch sehr wichtig, dass wir nächstes Mal über Ashoka reden. Ashoka ist ein sehr wichtiges Kapitel eigentlich in Indien. Und was er getan hat, welche Dinge, das hat seine Struktur, wie er alles gemacht hat, seine politische, wirtschaftliche, auch dann soziale Ebene, auch Religionen. Er war schon ein buddhistisch orientiert, aber er hat alle Religionen damals in Indien gehabt, allen unterstützt. Er hat gesagt, niemand soll den anderen das irgendeinen Grund, das ist dann unnötig kritisieren. Wenn jemand nicht praktizieren wollen, sollen sie eigene Religion praktizieren, aber nicht anderen kritisieren. So war das in diesem. Darüber können wir nächste Woche reden. Nächste Woche, glaube ich, ist die letzte Woche, oder? Letzte Woche, und danach ja, schicke ich das einige Sachen für, das könnt ihr auch im Internet anschauen, Buddhismus in Burma, alte Geschichte, Buddhismus in Laos, Buddhismus in Sri Lanka. Es gibt ein Buch, Buddhismus in Sri Lanka, das haben wir immer empfohlen, dass ihr soll lesen soll für die Prüfung. Kommt nicht so viele Fragen, eine oder zwei Fragen kommen. Und das könnt ihr auch lesen. Und dann, nächste Woche ist die letzte Woche, und dann haben wir noch einmal, vielleicht September oder noch einmal, einige Tage treffen wir uns. Dann haben wir auch Fragen und möchte ich über deine Fragen sprechen. Und gemeinsam. Ich weiß nicht, wie viele Leute dann angemeldet haben.
Martina hat mir heute die Anmeldung geschickt. Gabriele Renn, die wollte sich auch anmelden. Brigitte weiß ich nicht. Also es ist ja die Deadline Montag und ich denke, die Anmeldungen werden jetzt kommen.
Ja, ihr könnt das machen, die Prüfung ist sehr schön. Prüfung ist gut zu lernen. Alles wiederholen, das alles noch einmal konzentrieren, das ist Lesen, Lernen. Das ist guter Junge. Gibt es so Fragen jetzt noch, einige?
Bante, ich habe da noch mal eigentlich zwei Fragen. Die liegen jetzt schon zwei Vorträge zurück. Der Jaina-Orden, der gilt ja als der älteste Mönchsorden.
Jaina.
Du hast das ja erwähnt, der Mahavira, war das der Gründer der Jaina?
Mahavira. Das heißt, er hat zwei Namen, Mahavira oder Nigantanatha Putta.
Genau, ja, da haben wir ja gestern, würde der in den Suttas, in dem Pali-Kanon, wird der immer mit Nigantanatha Putta.
Ja. Aber Nigantanatha Putta, der Buddha kritisiert nicht ihn sehr viel. Und weil er eine sehr, sehr hochentwickelte Dhamma gehabt hat. Und das ist nur, dass er war nur dann extrem, das ist dann gewaltfrei. Das war Der Buddha sagt, so kann man nicht Dhamma praktizieren. Einzige ist, viele sagen, dass sie nicht getroffen, Buddha und der ganze Buddha. Vielleicht haben sie auch getroffen, gesprochen. Ja. Und einzige ist, dass sie, es gibt auch diese Orden auch noch in Indien, gibt es.
Und ich wollte darauf hinaus, da es ja ein Zeitgenosse Buddhas war, ist ja der Jaina-Orden ja eigentlich nur unbedeutend älter, also vielleicht 10, 20 Jahre oder als der Theravada-Orden.
Was meinst du älter?
Ja, der Jaina-Orden gilt ja als der älteste Mönchsorden.
Ja. Vor dem Buddhismus.
Vor dem Buddhismus. Buddhismus. Kann ja nicht sehr viel älter sein dann.
Ich weiß nicht, aber Jainas haben sie auch Ankura, das heißt, Nigandhanatha Putra ist nur einer, das vorher gab es auch noch viele.
Ach so.
Und deshalb kann man nicht sagen, aber der Vinaya, sehr viele Vinaya-Regeln hat der Buddha von den Jainas übernommen. Das ist das sehr viele.
Ah ja, ja.
Sehr viele Dinge, das ist von den Jainas. Ja. Und der Buddha hat oft gesagt, wenn jemand irgendein Jaina-Anhänger zum Buddha gekommen ist, er hat immer gesagt, du sollst schon immer weiterhin diesen Menschen helfen, unterstützen. Das hat er schon gesagt, weil er gesehen hat, dass es sehr, sehr wichtig ist. Und deshalb in Indien heute, manche Leute können sie nicht unterscheiden, der Buddha-Statue und deiner Mahavira-Statue. Einzige ist, der Jaina Mahavira hat kleine Nacht. Der Einzige. Die sind schon älterer Mönchorden. Ich glaube, vielleicht geordnete, gut organisierte erste Mönchorden ist der Jainas. Aber später haben sie das wirklich so eine geteilt und alles, weißt du, gespaltet. Shvetambara und Digambara. Und heute aber auch Indien, und hier gibt es auch Kloster in Indien, die Mönche besuchen immer, das ist so, Kolonialzeit, in britischer Kolonialzeit, dürfen die Mönche, dürfen sie nicht in Öffentlichkeit, dass sie es gehen. Sie haben gesagt, das ist nicht erlaubt, das ist nicht zivilisiert. Und verboten. Sie haben das gesagt, ihre Kloster haben sie verlassen. Sie könnten nicht im Kloster bleiben. Und dann sind sie in den Wald gegangen. Und sie sind nicht da gekommen. Jetzt können sie kommen. Und das ist dann, für Indien ist das Nachtsein ist in Indien ist nicht so irgendetwas Besonderes. Weißt du, hier, das ist das sehr, sehr wichtig, diese. Ja. Und, aber Indien, wenn jemand gar keine Kleidung hat, herumgeht, ist ein Heiliger. Ja. Ja. Und hier ist ein Verrückter. Ja. Ist immer so. Aber, weißt du, dann, ich habe schon einmal ist getroffen in Saranath, die Mönche. Aber sie haben das Digambara, das heißt, sie haben schon ein Tuch, das tragen sie. Die ganz nackten Mönche kommen nur einmal, zweimal im Jahr in die Stadt. Und ja, dann besuchen sie auch den buddhistischen Mönche. Auch da.
Ja, danke.
Ich hätte noch eine Frage.
Ja.
Ich habe mir jetzt durchgelesen, die Konzile und die Diskussionen über, dass Mönche kein Geld haben dürfen, kein Gold, Geld, Münzen. Ist mir bei den Besuchen sowohl in Sri Lanka als auch in Thailand aufgefallen, dass eigentlich die Menschenmassen dort vorbeigehen und immer Geld mitnehmen und also an jeder Ecke irgendwo Geld deponieren. Wie passt das zusammen?
Das ist so. Geld war das, am Anfang war der Gold und Silber, nicht nehmen. Data, Rajata, Rupa, Rajata, das ist die zwei. Gold und Geld nicht annehmen. Und das war die, damals war eigentlich der Mittel für das Geld, dann die kommerzielle Ebene. Die haben Geld, als Geld dann Gold und Silber verwendet. Und damit hat er eigentlich, warum sie das nicht gesagt, das nicht annehmen, sondern sie sollen nicht keine Geschäfte machen. Deshalb, Geschäfte. Und das Wirtschaftsgeschäfte, dass die Mönche sollen das fernhalten. Sie sollen keine Silber oder Gold annehmen. Und in späterer Zeit, ich als ich 20 Jahre alt war, wir haben kein Geld genommen. Wir dürfen nicht. Und wir haben immer einen Coupon bekommen. Die Laiengemeinde spendet einen Coupon. Dass, wenn wir etwas kaufen wollen, dann müssen wir das geben. Und dann ist das, einige Mönche haben das eigentlich dann argumentiert. Geld, Papier, Coupon oder Geldpapier ist egal. Das ist das Gleiche. Ja? Das heißt, mit diesen kannst du etwas kaufen. Auch das Geld kann man etwas kaufen. Und dann, ich habe diesen Coupon dann noch bei mir. Und Bus, wenn den Bus fahre, und wir müssen das so, wenn wir 5 Rupies kostet, da habe ich 5 Rupies, gebe ich dann den Schaffner. Und dann laufe der Zeit, aber dann muss er das sehr viel Arbeit. Wenn der 10 Mönche oder 20 Mönche fahren mit Coupon und dann, er muss am Abend zurück, dass sie dann wieder die Zentrale gehen und dann geben und dann viele Probleme gehabt. Und dann, was hat er gemacht hat, sie haben eigentlich, wenn der so einen Mönch gesehen hat, nicht stehen geblieben, zu weitergefahren. Sie wollten das nicht, dass so viele Probleme haben. Und dann ist der Mönchgemeinde hat dann gesprochen. Sie haben gesagt, notwendige Fälle, das sollte der Geld annehmen. Das war so. Und Geld annehmen ist das, nur deshalb ist das großen Geschäfte machen. Aber in späterer Zeit, wisst ihr, in Sri Lanka gibt es noch viele Mönche, dass sie kein Geld nehmen. Aber dann, wenn der Mönch, so wie Thailand ist, das gibt, Thailand gibt eine Gruppe, sie nehmen kein Geld. Das heißt Dhammayut. Mahanikaya, sie nehmen das Geld. Dhammayut ist auch, ich glaube schon, über 100.000 Mönche. Sie nehmen kein Geld. Und Burmesen, einige Gruppen, das nehmen nicht eine Ton. Und so ist es entstanden. Und dann neue Variation, die Mönche nehmen Geld. Ja. Und in Thailand, sie kritisieren nicht. Sie sehen, das ist da notwendig. Notwendig ist das. Ich habe heute gelesen, notwendig, was sei notwendig? Not macht wendig, deshalb ist notwendig, haben sie geschrieben. Not macht wendig. Deshalb ist notwendig. Ja. Und so ist eigentlich, die Mönche haben das so gemacht. Ja. Und ältere Mönche, meine Lehrer hat kein Geld genommen, nie. Und wir haben das ist dann, ich auch dann, ich glaube, als ich 25 Jahre alt war, ist angefangen, Geld zu nehmen, anzunehmen. Und das war so, und im ersten war das in Fahren mit dem Bus. Und dann ist dann immer wieder mehr und mehr geworden. Ja. Und aber trotzdem mit dem Geld umgehen, tun sie dann so vorsichtig, die Mönche. Es ist nicht immer, dass sie dann wie dann die Laiengemeinde das tun. Ja. Und deshalb ist geändert ein bisschen. In Thailand und auch in Sri Lanka, auch Burma. Und in Mahayana-Tradition haben sie das immer das gemacht. Die haben kein Problem mehr. Die ist Geld nehmen.
Danke. Ich möchte noch etwas fragen, was unser heutiges Thema betrifft, und zwar das dritte Konzil. Zum dritten Konzil habe ich ein anderes Bild als das, was du heute erzählt hast, und zwar nach dem, was ich gehört und gelesen habe, ging es beim dritten Konzil im Wesentlichen um philosophische Fragen, nämlich die Spaltung der mönchischen Sangha in traditionelle Überzeugungen, die von Morali Puttatista vertreten worden sind beim Konzil, und solche, die später oder unmittelbar schon nach dem Konzil als mahajanistische oder als, damals hießen die noch heretische Meinungen, das waren die Sautranikas und die Sarvastivadins. Und nach dem, was ich gelesen habe, ging es beim Konzil im Wesentlichen um die Zurückweisung dieser heretischen Auffassungen eines großen Teils der Mönche. Und diese heretischen Auffassungen sind von Mogali Puttatissa zurückgewiesen worden. Und Ashoka hat das unterstützt und hat den Mönchen gesagt, entweder zieht ihr weiße Kleider an, das hattest du vorhin schon angedeutet, und werdet Lay-Followers, oder wenn ihr das nicht wollt und bei euren Meinungen bleiben wollt, dann müsst ihr mein Reich verlassen. Und dann hat eine große Zahl von Mönchen, also die ja mahajanistische Vorstellungen hatten, die haben das Reich verlassen müssen in Richtung Kaschmir. Und von Kaschmir aus hat sich dann die mahajanistische Richtung in Richtung Norden ausgebreitet, ist dann von Kumarajiva nach China gebracht worden. Und dort hießen die, Kumarajiva hat die Nikayas dann, aber die mahajanistischen, in China übersetzt. Und die hießen dann Agamas. Worauf ich hinaus will, ist, dass der Hauptpunkt des dritten Konzils, nach dem, was ich gehört habe, ist die wirkliche Spaltung der mönchischen Sangha in Theravadins und heutzutage würden wir sagen Mahayanisten. Ist das korrekt, was ich gesagt habe?
Das ist dann spät. Ich habe gesagt, dass Unreinheit gereine Orden. Aber das ist ausdrücklich gesagt. Aber das war so, was für den zweiten Konzil entstanden, diese Mahasangikas. Ja. Mahasangikas entwickelten verschiedene Gruppierungen. Und sie haben eigentlich dann spätere Zeit, das sind 218 Jahre später, haben sie dann sehr viele Meinungen durchs Gemischspiel verschiedener, auch der hinduistischer Methoden, aller möglichen Dinge gemischt ist diese. Und sie haben dann der richtige Dhamma so das versteckt und dann verschiedene Meinungen als richtige Dhamma erwähnt. Dann wollte der Mahamogaliputatissa hat den König gesagt, das kann der nicht so im Buddhismus weiter existieren hier in diesem Land. Und deshalb muss man reinigen. Und die wollten eigentlich das nicht akzeptieren. Und sie sind schon die Richtung der Afghanistan, diese Richtung Kaschmir und diese Richtung gegangen. Und sie haben selber in den König Harsha, und dann hat er dann jetzt ein Konzil gestaltet, das erste Mahayana-Konzil.
Richtig.
Das haben sie auch gemacht.
Ja.
Aber das alles ist dann schon ich habe gesagt, Unreinigung des Orden. Das heißt, dass die Vinaya, deshalb habe ich gesagt, sie haben keine Vinaya, 7 Jahre lang keine Vinaya präsentiert. Sie haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Und so ist das, so Unreinheit entstanden. Und dann Mahamoha Galiputta Tissa, er hat dann den Ursprung zur Lehre das dargestellt. Und dann hat er gesagt, das ist der Richtige. Und ob das Mahayana Theravada ist, das ist, weiß man noch nicht. Theravada. Sie sagen, das ist das Vibhajyavadi. Vibhajyavadi heißt, alles das ganz genau detaillierte Erklären. Das ist das, was wir heute Theravada nennen. Und dann Sutrantaka, Sutra-Lehrer, ist auch eigentlich eine Theravada-Richtung gegangen, Sutrantakas. Und dann die chinesische Übersetzungen dann später entstanden, Agamas. Ja, Majjhima Agamas, Diga Agamas und so weiter. Und sie haben das jetzt eigentlich den Pali-Kanon als ein Handbuch genommen und dann übersetzt alles. Und so ist das eigentlich dann mancher Dinge. In Agamas gibt es, aber da ist nicht dann, manche Sutras existiert nicht, manche Sutras in dem Pali-Kanon existiert nicht, was es in Agamas gibt. Mahasurangama-Sutta existiert in nicht. Und dann, Lankavatara-Sutta existiert nicht.
Die wichtigsten Mahayana-Sutren sind ja nach Christus erst entstanden, das weiß man.
Ja.
Die sind zusammengesetzt worden von Leuten, die meinten, sie wissen etwas besser als der Buddha.
Ja, na, sie haben das verwendet. Sie haben das verwendet, eigentlich andere Meinungen wiederzulegen. Deshalb. Ja. Und manche Dinge haben sie dann, der Buddha lehrt dann schon irgendwie das gefärbt, diese Ideen. Aber sie haben das ganz genauso verwendet, die andere Meinung da, zum Beispiel Shankya. Shankya war Prachanna Bauddha, Prachanna versteckter Buddhist. Und da, er hat dann verschiedene Methoden verwendet, Buddhismus dann wirklich zerstören. Und dann, die Mönche haben dann wirklich verschiedene, so mit den Logik verbundenen, logische Schlussfolgerungen, alles das erklärt. Und deshalb ist entstanden, buddhistische Logik, so etwas entstanden. Und dann auch dann so wie Bodhisattva-Idee, Bodhisattva-Avatara, ja. Und das alles ist eigentlich, weil sie nicht dagegen der Buddhismus. Sie haben die Methode verwendet, Buddhismus zu schützen. Und dann, da soll man denken, dass damals war so schwierige Situation, wenn sie nicht gehabt hätten, wenn sie nicht argumentiert haben, dann gibt es Wirklichkeit heute auch keinen Buddhismus mehr. Die Mahayana-Theorien, Mahayana-Mönche wie Ashogosa, Vasubandhu, Dharmakirti, sie haben wirklich sehr stark dagegen dann andere Meinungen das argumentiert. Und ihre Meinungen sind, wenn wir heute lesen, das sieht man so, aber das ist nicht richtig oder so. Aber wenn jemand wirklich das richtig dann ganz genau beobachtet, diese Ideen, das ist schon sehr tiefer Lehre, ist das drinnen auch. Aber das muss man, diese zu verstehen, ist sehr, 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 sehr klaren Geist muss man haben. Die Dhammakirti, seine logische Erklärungen, ja, unglaublich. Und der Bodhidharma-Avatara, und das ist dann der Vasubandhu, glaube ich, das Ashogosa. Und die sind große Wissenschaftler eigentlich, große Menschen. Ja. Und viele sagen auch, dass sie keine Mahayanin war. Das sind nicht der Mahayana, ist das dann später, das sind dann, aber sie haben, das ist allgemein, sie haben gedacht, der Buddhismus. Und, aber sie haben ganz andere Theorien, andere Methoden verwendet. Ich habe dann jetzt das so viele Sachen, die Bodhicharya-Avatara, und das ist der Kapitel 25, das ist dann Nibbana erklärt, unglaublich, unglaublich diese, wie er das alles beschreibt. Und das ist Prajnaparamita, das ist dann die Rezitation.
Ja.
Das ist so eine, ich meine, das ist dann, wenn du außen stehst, dann sieht man so viele so viele Unsinn, ja. Unsinn.
Ja, das ist doch Unsinn.
Ja.
Nichts anderes.
Ja.
Sorry, es ist Absolutismus.
Ja,
Absolutismus ist zurückgewiesen worden vom Buddha an so vielen Stellen. Die haben den Absolutismus auf der Zeitebene postuliert. Die haben den Absolutismus auf der Dhamma-Ebene als subatomares, absolutes Kriterium postuliert. Aber das ist alles nicht das buddhistische Dhamma. Das ist nicht das, was Buddha gelehrt hat. Das sind Abweichungen und das sind theoretische Irrungen, Wirrungen. Ja.
Aber ich sage dann, ich sage, das ist das, für mich ist eigentlich, wenn ich das lese, es ist, für mich ist dann Pali-Kanon genug, sage ich das.
Ja.
Aber ich werde nie sagen, dass ich dann, weil ich es nicht kenne, ich habe nicht scharfes Geschick, das Gehirn, das wirklich zu untersuchen. Deshalb sage ich, für mich ist dann Pali-Kanon genug. Nur das sage ich. Ich sage nicht, das ist der falsche oder richtig, weil ich weiß, dass die Ashwagosa ist 100.000 Mal größer als ich. Wissen her. Ich sage, das ist das, deshalb sage ich, Pali-Kanon ist für mich genug zu verstehen, der Buddha-Lehrer. Und ich sage, der andere, diese Sachen, ich sage es immer, es ist gut, wenn jemand das wirklich damals so philosophisch oder so einfach so untersucht. Aber ich brauche das nicht. Da sage ich das einfach. Ich brauche das nicht. Ich lehne aber nicht ab, weil ich das nicht verstehe.
Aber wir brauchen es nicht zum Erreichen des Zieles.
Ja.
Es ist irgendwelches Beiwerk, wenn einer besonders schlau ist, dann kann er sich sein ganzes Leben lang damit beschäftigen. Aber wozu?
Ja, deshalb sage ich, das ist für mich ist dann Pali-Kanon genug. Ja? Das ist okay.
Genau. Da haben wir mehr als genug zu tun.
Ja, weißt du, jemand hat mit mir gesprochen und in Salzburg. Wir waren in Purek im Meditationszentrum. Er ist mit mir dann nach Salzburg gefahren im Bahnhof und er hat mir gesagt, Bante, ich habe angefangen dann tibetischer Buddhismus und zu lernen und zu praktizieren. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich kann das nicht akzeptieren. Ich habe gesagt, warum hast du angefangen? Dann habe ich gefragt, warum hast du dann tibetischen Buddhismus? Und na, ich wollte das sehen, ob das was sie tun. Ich habe gesagt, hast du selber irgendwann untersucht, was du selber mit dem Buddhismus tun, der Theravada-Buddhismus? Pali-Kanon. Warum ergründest du das nicht? Ja? Dann brauchst du nicht den
Theravada-Buddhismus.
Ergründe den Theravada-Buddhismus richtig und dann siehst du das, ob das wirklich notwendig oder nicht. Aber durch Studium, das ist das, für mich ist das, ich meine, ich habe schon viele Mahayana-Bücher, Mahayanis, aber diese Dhammakirti, Asubandhu und diese Bücher gelesen. Ja. Wir haben auch den Mönchstudio haben wir gelernt. Und meine Lehrer hat oft gesagt, sie sind schon sehr, sehr, sehr genaue Menschen, sind die, diese Ashwagosa und Asubandhu. Und, ja. Er hat gesagt, aber für mich oder für dich ist nicht notwendig, aber lesen kannst du, wenn du willst. Ja. Und aber es ist für mich ist ein manche Dinge verstehen ist das sehr sehr schwer, sehr schwer. Das ist genauso wie manche ist für mich ist manche so wie Physik Physik und dann die Mathematik. Ich kann lesen, ich verstehe aber das nicht. Ja, heute war dann unser Mitglied hier, dann ein Vietnameser, Tuan, das ist ein Wissenschaftler, sehr viel gearbeitet. Er hat, seine Firma hat ein neuestes Gerät, das ist entwickelt jetzt. Das heißt, mit diesem Gerät kann er, das ist das gesamte, er hat alles erzählt, diesem Venen und alles untersuchen, ob irgendeine Zellen gibt und Krebs und alles. Ja, das können Sie dann untersuchen. Das ist ein Gerät. Und er hat erzählt, und er hat gesagt, Licht, Energie mit Licht, das geht immer so. So und so und so, unendlich. Aber wenn jemand versuchen kann, dieses alles komplex, also alles zusammennehmen, dann kommt andere Energielicht. Und dieser kann verwenden für diesen Dingen. Er hat das gemacht. Ja, das ist dann der medizinische Fakultät anerkannt jetzt. Und so ein Gerät gibt es schon, aber es ist in Amerika $80,000 kostet. Aber es ist nicht alles ganz genau erklären können. Er hat dann selber das gemacht. Er hat gesagt, jetzt ist schon, das ist schon zwei Artikel geschrieben, das ist eine staatliche Erklärung her. Und er entwickelt das weiterhin. Ja. Er hat schon eine Stunde erklärt. Und ich habe dann versucht, das zu verstehen, ja. Das hat er dann auch noch andere Dinge das gesagt, das ist der künstliche Intelligenz. Dann er hat erzählt, wenn er kommt, eine Stunde, zwei Stunden, er erklärt das moderne Dinge, ja. Das lerne ich von ihm sehr viel. Aber sehr schwer zu verstehen. Aber ich frage immer, wie das geht und alles so. Und dann ist dann, ja, aber Ende, er sagt immer, jedes Ende sagt er immer, aber diese drei Merkmale sind dann schon überall vorhanden. Das sind das drei. Vergängliche Dinge, leidhaftig ohne selbst. Das ist, er sagt, egal was wir tun, am Ende sehen wir diese drei Merkmale, was der Buddha erklärt. Das ist sehr, sehr interessant. Das ist so. Ja. Wissenschaftler, wenn ich rede, dann ist das für mich ist alles. Ist,
ja. Okay.
Ja.
Danke. Gut.